Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web, Music inspired by Robert Ludlums Book. Kommissar Black hat wieder einen Fall gelöst. Der Luxemburger Autor Pierre Heinen, den ich euch schon diverse Male auf Crime Time präsentiert habe, geht wieder literarisch auf Verbrecherjagd. Heute mit Kommissar Black, bitterböses Spiel. Black äugte auf die leuchtenden Ziffern der Punkteanzeige an der Backbox. Bald wird Bob meinen heißgeliebten Highscore knacken, ging es dem schwermütigen Kommissar durch den Kopf. Schon wieder so ein toller Abend. Vor 3 Wochen hatte Sheila ihn verlassen. Seither kam es ihm vor, als ob sich das Glück ebenfalls von ihm abgewandt hätte. Hat sie mich verflucht? Die Metallkugel rollte zu dem Schlagturmtrio. Die pilzförmigen Gebilde spielten sich das Geschoss gegenseitig mehrmals zu und glänzten vor Freude. Noch mehr Punkte. Black leerte das Bierglas und schlenderte zum Tresen. Der Inhaber seiner Lieblingskneipe beobachtete ihn grinsend. »Noch ein Bierchen, Black?« Der Kommissar nickte ohne zu zögern. Er stellte das Glas ab und kramte in den Hosentaschen nach passenden Münzen. »Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alle im Flipper versenkt habe.« Das Telefon klingelte in einem Hinterzimmer. Black sah auf, als die Frau des Wirtes kurz danach auf ihn zukam. »Sie werden verlangt«, teilte sie ihm trocken mit und deutete auf das Büro neben der Küche. Bob parkte das Gefährt entlang des Bürgersteiges. 2 Polizeiwagen mit Blaulicht standen mittig auf der Straße und Beamte hatten sich hinter ihnen verschanzt. Die Blicke richteten sich auf die Lipton Golden Yield Bank vor ihnen. Ein 7-stöckiges Gebäude mit kolossalen Ausmaßen. Ein Tempel, in dem man dem Geld huldigte. »Dann sehen wir uns das mal an«, raunte Black seinen Kollegen zu. Beide zogen sie ihre Waffen aus den Holstern und verließen den Wagen. Geduckt rannten sie zu den Polizeibeamten. »Noch immer keine Forderung?« Der Mann mit dem Schnurrbart verneinte und lugte über die Motorhaube. Eine der großen Fensterscheiben am finsteren Eingangsbereich lag in Scherben. »Der Alarm wurde kurz vor 11 ausgelöst. Als wir ankamen, haben wir Schüsse vernommen und wollten reinstürmen. Die Türen waren natürlich abgesperrt und wir sahen uns um. Plötzlich hat man auf uns geschossen«, erklärte der Mann den beiden Beamten aufgeregt. »Keinen hat es erwischt, aber wir haben uns zurückgezogen. Kurz darauf hat sich uns der Mann an einem Fenster des 1. Stockwerkes gezeigt. Er hat den Nachtwächter als Geisel genommen.« »Hört sich nicht nach einem Bankraub an, oder?« erwägte Bob. »Sonst wäre er doch dem Nachtwächter ausgewichen, und allein ist das Aufbrechen und Ausräumen eines Tresors kaum zu bewerkstelligen. Wer sagt, dass er keine Komplizen hat? Kann sein, dass sie die Kombination als Austausch verlangen, aber auch dann kommen sie nicht weit«, grübelte Black laut vor sich hin. »Umgebung absperren, weitere Verstärkung ordern, ich werfe mal einen Blick rein.« Der Kommissar lief zur Treppe hin. Allein das Licht der Straßenlaterne hinter ihm ließ ihn nicht im Stockdunkeln hocken. Nichts und niemand zu sehen oder zu hören. Black atmete tief ein. Er lief über knirschende Glasstücke und stand im Nu im luxuriösen und geräumigen Eingangsbereich. Überall im Saal befanden sich mannshohe Pflanzen in Kübeln verteilt. Vor den vergitterten Schaltern standen Ständer mit den dazugehörigen Kordeln im Spalier. Ködert man Geld mit Luxus? Schritte hallten auf einmal quer durch den Raum. Black versteckte sich hinter einer imposanten Palme. »Wollen doch mal gucken, ob wir jetzt mehr Zuschauer haben«, bellte jemand mit leicht zittriger Stimme. Black legte sich sogleich flach auf den glatten Marmorboden. Er wurde eins mit den gespenstischen Schatten um ihn herum. Ein etwa 30-jähriger Mann mit einem Revolver schob den älteren Nachtwächter in Uniform grob vor sich her. »Schicker Anzug, viel zu schick für einen Räuber.« »Lassen Sie mich doch gehen«, flehte der Mann wimmernd. »Bitte, ich habe Ihnen nichts getan, ich habe eine Familie. Maul halten«, befahl der Bewaffnete auf einmal despotisch. »Ich will so einen Kram nicht hören, klar?« Keine 10 Meter von Black entfernt blieben sie stehen. Der Kommissar zögerte. Der Mann im Anzug bewegte sich hin und her. »Der weiß genau, was er tut. Wir gehen wieder nach oben.« Beide bewegten sich rückwärts zum Aufzug. Nachdem sich die Tür geöffnet hatte, verschwanden sie hastig im Inneren. Black stand auf und schlich mit der Dienstwaffe in seinen Händen zum Treppenhaus. Erste Etage. Der Kommissar blickte auf die leuchtende Eins über der Aufzugstür. Black schlich aus dem Treppenhaus, das im Halbdunkel lag. Er warf vorsichtig einen Blick um die Ecke. Am Ende des schummerigen Flures stand eine Tür offen. Gedämpftes Licht drang ins Dunkel. Der Kommissar duckte sich und lehnte sich an die raue Wand hinter ihm. »Was für ein Spiel spielst du? Was willst du?« Black erhob sich und lauschte. Er bog in den Flur ein und näherte sich der Tür. »Was siehst du?« Black identifizierte die Stimme des Mannes im Anzug. »Nichts«, gab der Nachtwächter nervös preis. »Alles wie vorhin.« Die Wählscheibe eines Telefons wurde gedreht. »Jetzt.« Der Kommissar wollte die Tür passieren, als er Blut an der Klinke entdeckte. »Bist du verletzt?« Black zögerte. »Wo sind deine Komplizen? Haben sie mich schon entdeckt?« Der Kommissar glitt in den Raum und beobachtete den Bewaffneten, der hinter einem spärlich beleuchteten Schreibtisch saß. Den Lauf seiner Waffe hatte der Mann auf den Kopf des Nachtwächters gerichtet, der mit erhobenen Händen am Fenster stand. »Ist da die Polizei?« wollte er hastig wissen. »Ja? Schicken Sie sofort Stephen Crank in die Golden Yield Bank. Ja, der bin ich. Stephen Crank ist ein Journalist, ein Freund von mir. Ich rede nur mit ihm, ist das klar?« Der Mann legte auf. Er ging geduckt zum Fenster und wagte hinter dem Rücken seiner Geisel einen Blick nach draußen. »Du bist es nicht gewohnt, mit einer Waffe umzugehen, oder? Das ist kein Spielzeug und du kein Verbrecher.« Tom betrat das verqualmte Büro des Bankdirektors. Der Mann stand vor einer der 4 großen Fensterscheiben und betrachtete Liptown im Abendkleid. Allein das 7. Stockwerk erlaubte einem, über die Dächer der umliegenden Gebäude bis hin zum Hafen und zum Meer zu sehen. Im bronzenen Aschenbecher auf dem wuchtigen Büro döste eine Zigarre. Einzig 2 Stehlampen kämpften in den Ecken mit der Dunkelheit. »Endlich!« Der Grauhaarige drehte sich um und wies den Manager an, die Tür zu schließen. Tom tat dies und stellte sich anschließend mittig vor den Schreibtisch. Der Direktor nahm auf seinem gepolsterten Sessel Platz. Schatten hatten sein Gesicht zerfurcht und eine Fratze hinterlassen. »Was soll das?« Der Mann deutete auf den Brief, der vor ihm lag. Tom räusperte sich. »Ich will ein angemessenes Abschiedsgeschenk«, gestand der Manager. »Sie wollen doch nicht etwa, dass unsere kleinen Betrügereien auffliegen, oder? Wäre doch fatal. Ich will nicht mehr in dem Business arbeiten. Ich kaufe mir eine...« Ein paar Fäuste knallten auf die hölzerne Arbeitsplatte. Der Direktor sprang aus seinem Sessel. »Glaubst du, ich lass dich so einfach ziehen, Bürschchen?« fauchte der Grauhaarige. »Du sitzt mit im Boot drin, verstehst du das? Ist dir das bewusst? Du hast keinen weißen Anzug mehr.« Der Direktor ließ sich zurück in seinen Sessel fallen. Er öffnete die große Schublade des Büros. »Und wenn dir dein Gewissen wieder einmal zu schaffen macht, fahr mit deiner hübschen Freundin übers Wochenende in die Berge. Hab Spaß mit ihr. Vergiss deine Sorgen. Vergiss diese Kündigung. Wie wäre es stattdessen mit einer Gehaltserhöhung?« Tom grinste hämisch. »Ich will bis Ende des Monats eine verdammte $1,000,000, so wie es da steht«, beantwortete er die Frage kühn. »Nicht mehr und nicht weniger.« Der Direktor zückte einen Revolver unter dem Schreibtisch hervor und legte ihn neben den Aschenbecher. Tom wagte es nicht, sich zu bewegen. »Waffen können schnell in skrupellose Hände geraten, Tom. Wäre doch ein Jammer, wenn deiner Freundin etwas zustoßen würde«, drohte der Grauhaarige trocken. »Findest du nicht?« Black atmete tief ein und aus. Er hatte sich hinter einem Aktenschrank versteckt und hielt die Dienstwaffe fest umklammert. »Ich brauche eine ruhige Hand dafür.« Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf sein Gehör. »Stehst du noch immer am Fenster? Ein Strafschuss.« »Wir gehen«, befahl der Mann barsch, und der Kommissar hörte, wie sich die beiden zur Tür aufmachten. »Das ist zu gefährlich. Ich brauche eine freie Schussbahn. Verdammt, wo ist mein Glück?« Schatten, die auf dem Boden vorbeiliefen, verrieten Black, dass sie sich nun im Flur befanden. Der Kommissar hielt inne. »Wieso willst du mit einem Journalisten sprechen? Was erwartest du dir davon?« »Lassen Sie mich gehen, wenn dieser Crank auftaucht?« wollte der Nachtwächter draußen auf dem Flur wissen. »Vielleicht«, zischte der Bewaffnete, »vielleicht.« Black vernahm das entfernte Surren des Aufzuges. Er riskierte es und verließ das Büro in dem Augenblick, als die beiden Männer vom Fahrstuhl verschluckt wurden. Unbemerkt schlich er entlang der Wand. Nachdem die Tür verschlossen war, richtete der Kommissar der Anzeige darüber seine vollste Aufmerksamkeit zu. »Erdgeschoss, schon wieder Treppen.« Black blieb stehen. »Der Schreibtisch.« Der Kommissar schritt zurück ins Büro. Seine jahrelange Erfahrung hatte ihn eines gelehrt: plötzlichen Eingebungen immer auf den Grund zu gehen. Black sah sich das handelsübliche Möbelstück an. »Hier hast du gesessen und telefoniert.« Dem Polizeibeamten fielen weitere blutige Fingerabdrücke auf. Er drehte das chromierte Tischnamensschild um. »Tom Rook, Manager.« Black öffnete die oberste Schublade des Pultes. »Dachte ich es mir doch, du arbeitest hier.« Der Kommissar nahm das Bild und inspizierte es im Schein der Lampe. »Hübsches Mädchen.« An den Mann, der in dem Augenblick mit einer Waffe im Erdgeschoss umherschlich, kuschelte sich eine junge Frau mit schulterlangen braunen Haaren und lächelte in die Kamera. Auf der Rückseite der farbigen Fotografie stand geschrieben: »Ein Kuss für jeden Augenblick, an dem du an mich denkst. In Liebe, Cynthia.« Black verschloss die Schublade. »Wenn das kein Glück ist.« »Sie drohen mir?« schlussfolgerte Tom, und ein Lachen entfuhr seiner Kehle. Der Gesichtsausdruck des Grauhaarigen verfinsterte sich. »Ich werde mein Lebenswerk nicht aufs Spiel setzen.« Der Direktor stand auf. »Ich war immer gut zu dir, Tom. Zu gut? Wer weiß das schon. Aber du setzt gerade das Leben von Cynthia unnötigen Gefahren aus. Ist dir das bewusst?« »Lass sie aus dem Spiel, Drecksack«, zischte Tom und stierte auf den Revolver. »Ich kann auch gleich zur Presse gehen. Ich habe da gute Kontakte.« »Zu blöd, dass du dann arbeitslos wirst. Deine Million ist dann auch futsch. Keiner in der Branche wird dich einstellen wollen, nicht nach all dem, was du hiermit zu verantworten hast. Du wirst schuften müssen, so richtig hart«, prophezeite der Grauhaarige und beugte sich über den Schreibtisch. Er warf die Kündigung über den Rand der Arbeitsplatte. Sie segelte wie eine Schneeflocke auf den Teppichboden, Tom zu Füßen. »So kommen wir doch nicht weiter, Junge. Keiner von uns. Zerreiß die Kündigung und gut ist.« Der Direktor griff nach dem Revolver. Tom sah zu Boden. Grinsend hob er seinen Kopf und sah in den Lauf. »Willst du mich erschießen? Dann wanderst du gleich in den Knast. Heb das verdammte Blatt auf«, befahl der Grauhaarige so laut, dass Tom zusammenzuckte. Der Manager bückte sich und tat wie befohlen. »Verbrenn es!« Der Direktor zeigte mit der Waffe auf den Aschenbecher. »Ich vergesse die Kündigung und Cynthia gleich mit. Alles bleibt so, wie es war. Der Schneeball rollt weiter und irgendwann kriegst du deine Million. Versprochen. Irgendwann. Kurz ehe unser Spielchen auffliegt.« Tom schob den massigen Aschenbecher zu sich. Die Zigarre deponierte er daneben. »Das Spielchen mit dem Geld anderer Leute«, dachte der Manager laut und brachte eine Ecke des Papiers zum Qualmen. »Das ist kein Spiel. Das ist Betrug.« Blitzschnell ließ er den verkohlten Fetzen los und schleuderte den Aschenbecher auf den Grauhaarigen. Das Utensil traf den Mann in der Magengegend. Ein Schuss löste sich und eine Kugel bohrte sich in die Decke. Tom nutzte den Überraschungseffekt aus und stürzte sich auf den Direktor. Beide rangen hinter dem Schreibtisch auf dem Boden. Ein zweiter Schuss löste sich. Black hastete die Treppen hinunter. Im Nu stand er wieder im Erdgeschoss. Die beiden Männer hielten sich in der Nähe des ersten Schalters auf. »Jetzt stehst du zwischen zwei Fronten und Cynthia wird mir helfen. Bloß nicht den jungen Mann erschrecken.« Der Kommissar duckte sich hinter einer der unzähligen Pflanzen. »Gib auf, Tom!« stellte Black einen ersten Kontakt her. »Du machst alles nur noch schlimmer.« Der Manager wirbelte herum. »Dreh meinen Kollegen ruhig den Rücken zu.« Der Kommissar trat hinter dem Grünzeug hervor. Er legte seine Dienstwaffe auf den Marmorboden vor ihm und hob seine Hände hoch. »Ich bin Kommissar Black und kann dir helfen.« »Du hast keine Ahnung, Bulle. Es ist schlimmer, als du denkst.« Tom presste den Revolver an die Schläfe des Nachtwächters. »Wenn ich mit dem Journalisten geredet habe, dann...« Der Mann im Anzug zögerte eine Weile. Zwei Beamte näherten sich dem Eingang. »Sie haben mich gesehen, gut.« »Denk an Cynthia, Tom«, lenkte der Kommissar die Aufmerksamkeit auf sich. »Sie liebt dich. Sie will mit dir glücklich sein.« Black bewegte sich Schritt für Schritt langsam auf die beiden Männer zu. Der Manager zielte abrupt mit der Waffe auf Black. »Stopp!« »Du zitterst ja.« Der Kommissar blieb stehen. »Lass den Mann gehen und nimm mich als deine Geisel.« Der Manager ließ vom Nachtwächter ab. Dieser entfernte sich zuerst langsam, dann lief er zu den Polizisten. Die Glasscherben knirschten. »Du hast es nicht mitbekommen.« Ein Wagen hielt draußen an und Tom drehte sich instinktiv um. Black nutzte den Augenblick der Verwirrung, als der Manager die Polizisten auf sich zukommen sah. »Wie?« brachte Tom noch heraus, ehe der Kommissar hinter ihm über ihn herfiel. Die Waffe schlitterte über den Boden. Black hielt den linken Arm seines Gegners auf dem Rücken fest. Tagelang hatte die Pleite der Lipton Golden Yield Bank und der Tod des Direktors unangefochten die Schlagzeilen beherrscht. Entlassungen, Firmenschließungen und Zwangsversteigerungen von Villen und Yachten folgten daraufhin. Das Schneeballsystem, mit dem das Vermögen der Wohlhabenden geködert und wieder ausgeschüttet worden war, war wie ein Kartenhaus eingestürzt. Das Geld war zum größten Teil weg. Der Highscore war geknackt worden. Das Glück ist wieder da. Black the Pinball Man grinste. Wo sein Geld lag, wusste er. Im Münzkasten des Flippers. Und da ist es auch gut aufgehoben. Einen Auszug aus Seenebel hat uns die Autorin Gabriele Seewald heute für die Crimetime zur Verfügung gestellt. Philipp Grebenburg ahnt nicht, was sein Geschäftspartner vorhat, als er ihn zu einer Aussprache ans Meer lockt. Seenebel. Philipp Grebenburg wurde das ungute Gefühl nicht los, dass sich Holger und Ava gegen ihn verbündet hatten. Das Schweigen, wenn er in ihre Büros trat, und ihre unterkühlte Feindseligkeit sprach für sich. Auch die gewohnte Rückendeckung bei Konferenzen fehlte. Gerade bei Holger, den Philipp seit ihrer Firmengründung für einen Freund gehalten hatte, enttäuschte ihn das seltsame Verhalten. Und seit die beiden ständig ihre Köpfe zusammensteckten, kam Holger öfter mit einer Fahne in die Firma. Seine Solariumsbräune war einer ungesunden Gesichtsbleiche gewichen, und seine Augen lagen tief in den Höhlen, als hätte er die Nächte durchgezecht. Philipp steckte die Hände in die Taschen seines Armani-Anzugs und drehte sich zu seinem Kompagnon um. »Seit Ava bei uns eingestiegen ist, hast du dich verändert, Holger.« Holger biss sich auf die Lippen. Sein schwarzer Kinnbart zitterte. »Es hat nichts mit Ava zu tun. Aber alles in unserer Firma hat an Volumen und Stress zugenommen. Wir müssen in Zukunft größer denken.« Philipp schüttelte seine blonden Locken. »Sind wir deshalb hier?« »Hier.« Sie hatten die Halbinsel über den 4 Kilometer langen Autodamm erreicht. Das grüne Herz des Wattenmeeres, das Nordstrand hieß, war ein echter Ruhepol, ganz im Gegensatz zum lauten Frankfurt. Ihr Hotel mit dem Reetdach lag auf einer Warft, einem etwa 5 Meter aufgeschütteten Hügel, mitten zwischen Feldern und Weiden mit grasenden Schafen. Warum hatte Holger ausgerechnet diesen Ort ausgesucht? Zufall? Oder meinte er, in konträrer Umgebung zwischen Sandstränden, Möwenkreischen und Seerobben könnten sie ihre Zwistigkeiten lösen? »Wir sind gerade erst angekommen«, sagte Holger, »und es ist schon zu spät für ein Gespräch unter 4 Augen.« »Okay«, lenkte Philipp ein, obwohl er sich wunderte, warum Holger ihn bis an die Nordsee bugsiert hatte. Wollte er ihm seine Kündigung in angenehmer Seeatmosphäre präsentieren? Oder war etwas weitaus Übleres im Busch? Philipp sah in die dunkle Nacht hinaus. Lieber wäre er alleine hier, ohne Holger, ohne irgendeinen Gedanken an die Firma, in die er das beachtliche Erbe seiner Eltern gesteckt hatte. Holger war erst vor 2 Jahren eingestiegen und es lief gut. Sie bauten den Kundenstamm aus, der ihnen mittlerweile ihre optischen Präzisionsartikel aus der Hand riss. Erst vor einem halben Jahr, mit Ava und ihrem lächerlich geringen finanziellen Einstand, hatte sich Philipp einen Feind ins Boot geholt. In ihrer Gegenwart schmolz Holger zu einem winzigen Gartenzwerg dahin. Philipp fragte sich, ob die beiden etwas miteinander hatten. Das war eine mögliche Erklärung. So hartgesotten wie Ava sich im Geschäftsleben präsentierte, mochte sie als Geliebte ziemlich anstrengend sein. Vielleicht war Holger deshalb ständig so gerädert. Philipp öffnete das Fenster. Der Geruch von Salz, Tang und Meer versöhnte ihn. Vielleicht fanden sie hier wirklich eine Lösung und einen neuen Anfang. Weitaus länger hatte Holger in der Nacht gegrübelt. Am Morgen musterte er angeekelt seine schattenumränderten Augen. Während er sich anzog, schrillte sein Handy. Es war Ava. »Hast du Philipp bearbeitet?«
»Bin dabei«, nuschelte Holger.
Avas Stimme überschlug sich. »Mach bloß keinen Rückzieher!« Holger knirschte mit den Zähnen. »Und wenn Philipp nicht darauf eingeht?« »Schatz«, begann Ava zu säuseln, »denk an unsere Zukunft. Wenn Philipp zu früh dahinter kommt, was wir vorhaben, können wir einpacken. Es ist mir egal, wie wir ihn loswerden, aber es muss schnell gehen.« Holger verabschiedete sich knapp und griff nach seinem silbernen Flachmann. Es war teurer Cognac, der durch seine Kehle gurgelte, ebenso edel wie sein Porsche, der vor dem Hotel stand und sein Penthouse in Frankfurt. Er war durch die Firma in einen nie gekannten Lebensstandard gerutscht und nichts war ihm wichtiger, als krampfhaft an diesem Luxus festzuhalten, ebenso wie an Ava. Philipp hatte das Frühstück verschlafen und Holger wanderte alleine unruhig durch das Hotel. 1000 Gedanken durchzuckten sein Hirn, einer übler als der andere. Vom Kaminzimmer führte eine offene Flügeltür auf die Terrasse. Für den berauschenden Seeblick hatte Holger keinen Sinn. Ebenso wenig für den älteren Herrn, der sich zu ihm gesellte.
»Moin, moin, Leo Kowalski, wenn ich mich vorstellen darf. Bin hier aufgewachsen, hab aber dann nach Berlin geheiratet. Seit meine Frau tot ist, komme ich jedes Jahr zum Urlaub hierher.«
»Alter Schwätzer«, dachte Holger und musterte den Mann. Graue Haare, Goldrandbrille. Zum weißen Hemd mit Strickpolunder trug er eine altmodische hellbraune Hose mit aufgenähten Bügelfalten. Über seinem Arm hing eine gelbe Ölhaut. Kowalski zeigte auf die Nordsee.
»Da hinten haben sie Fundstücke aus dem Watt geholt, Krüge, Keramik und Kessel. Ich wäre auch gerne mal bei spannenden Ausgrabungen dabei.«
Holger atmete gehetzt ein, aber Kowalski fuhr ungerührt fort.
»Da drüben ist es passiert, im 14. Jahrhundert. Eine spannende Geschichte, so richtig gruselig. Ein paar Rungholter Witzbolde haben damals den Pfarrer zu einem Schwerkranken gerufen, aber im Bett lag statt dem Todgeweihten nur ein betrunkenes Schwein. Der Pfarrer ärgerte sich und die gemeinen Kerle verprügelten ihn noch. Der Pfarrer flehte zum Himmel, dass die Männer bestraft würden. Als er in der Nacht noch den Ort mit seinem weiblichen Gesinde verließ, ballten sich am Himmel dunkle Wolken zusammen. Kurz darauf krachte der Sturm los. Alle auf Rungholz sind ertrunken.«
»Was interessieren mich alte Sagen?« knurrte Holger. Kowalski versuchte freundlich zu bleiben.
»Natürlich. Sie machen nur Strandurlaub. Passen Sie aber auf das Wetter auf. Auch wenn man noch nicht das Geringste davon sieht, ich spüre es in meinen alten Knochen. Da zieht heute noch ein dicker Seenebel auf. Und ich habe mich noch nie getäuscht. Wenn Sie dann am Wasser sind, ist es sehr gefährlich. Es kann sogar tödlich enden.«
Kowalski wollte gehen, aber Holger hielt ihn am Ärmel fest.
»Moment mal, wie war das mit dem Nebel?«
Kowalski lächelte.
»Der Nebel kommt ganz plötzlich, meist bei Windstille und Sonnenschein. Warme Luft trifft auf kalte Luft, da kondensiert das Wasser. Plötzlich stehen sie mittendrin in der Brühe. Ohne Führer oder Kompass hat sich schon so mancher im Seenebel verirrt. Und wenn dann die Flut kommt, ist der Rückweg abgeschnitten. Wie man so schön sagt, Nordsee ist Mordsee.«
Holger wartete mit zusammengekniffenen Augen, bis Kowalski gegangen war. Dann griff er nach seinem Handy.
»Sei unbesorgt, Ava. Ich habe da eine Lösung für unser Problem gefunden.«
Holger besorgte sich einen Kompass und einen Tidenkalender und studierte sofort die Niedrigwasserzeiten. Über den Daumen gerechnet, wechselten sich Ebbe und Flut alle 6 bis 7 Stunden ab. Als er damit fertig war, klopfte er an Philipps Zimmertür. Das Mittagessen nahmen sie zusammen im Hotel ein. Holger entschied sich für einen kleinen gemischten Salat. Philipp arbeitete sich mit Genuss durch die nordfriesische Edelfischpalette. Gegrillte Filets, Nordseescholle, Zander, Flunder und Steinbeißer, dazu Folienkartoffeln und Feldsalat. Holger atmete tief auf, als Philipp endlich fertig war. Bevor er einen Nachtisch bestellen konnte, sagte Holger, »Wie wäre es mit einem Strandspaziergang?« Philipp hob die Brauen. »Was ist los, Holger? Du hast kaum was gegessen, du sitzt hier wie auf heißen Kohlen. Warum hast du mich bis nach Norddeutschland gelotst? Machen wir nun Urlaub oder willst du über unsere Firma sprechen?«
Holger sog die Luft durch die Nase.
»Beides. Ava hatte eine geniale Idee, es könnte dir gefallen. Aber reden wir in angenehmer Umgebung darüber. Meer, Strand, Sonnenschein.«
Philipp stand auf.
»Gut, tun wir was für den Stressabbau.« Holger hatte sich vorher genau im Internet informiert. Er buxierte Philipp in seinem Porsche zur Hauptbadestelle bei Fuhlehörn, das im Westen von Nordstrand lag. Wie die Kinder warteten sie barfuß über den Strand. Holger lenkte seine Schritte mit der Zeit gezielt vom Badeparadies fort.
»Ava meint auch, die Asienkontakte kannst nur du ausbauen. In einem halben Jahr könnte unsere Firma gewaltig expandieren.«
»Ich bin eher für einen Mitarbeiter, der den Markt und die Gepflogenheiten dort genau kennt,« erwiderte Philipp.
»Wir haben aber keinen,« sagte Holger.
»Wie schade, jetzt zieht Nebel auf,« murmelte Philipp. »Lass uns gehen, Holger. Eure Asien-Idee ist generell brauchbar. Wenn wir zurück sind, werden wir uns nach einem geeigneten Mitarbeiter umsehen.«
»Du willst wirklich nicht selber nach Asien?«
Philipp hatte sich von Holger weggedreht und starrte in den dichter werdenden Nebel.
»Nein, lass uns endlich zurückgehen.«
»Ja, gleich.« Philipp bemerkte nicht, wie Holger einen kleinen Gegenstand aus seiner Jackentasche zog. Der plötzliche Schlag mit dem Gummiknüppel traf Philipp unvorbereitet und punktgenau auf den Hinterkopf. Der Ruck riss ihn von den Füßen. Philipp sank zu Boden und es wurde schwarz um ihn. Er wusste nicht, wie lange er dort gelegen hatte. Er spürte nur den dumpfen Schmerz am Hinterkopf. Er öffnete die Augen und blickte auf eine graue, gewellte Fläche, auf die winzigen Löcher der Wattwürmer und zerriebene Muschelschalen, die wie im Wind hin und her schaukelten.
Oh nein, sie schaukelten nicht, sie flossen, als triebe sie eine Strömung über den Boden hinweg. Schlagartig wurde ihm bewusst, er war unter Wasser. Was war passiert? Wo war Holger? Aber noch wichtiger war, wie kam er wieder nach oben? Wie tief war es überhaupt?
Er fühlte den starken Sog, der an ihm zerrte und der ihn in eine bestimmte Richtung zog.
Vielleicht hinaus aufs offene Meer?
Er paddelte mit den Füßen und kreiste mit den Armen. Aber nach einer Weile wurden seine Glieder lahm und schwer. Er konnte überhaupt nichts mehr erkennen.
Wo war unten? Wo war oben? Wie war es ihm überhaupt möglich zu atmen?
Merkwürdig, er war doch unter Wasser. Und trotzdem drang Glockengeläut, hauchzart wie ein Wimmern, an sein Ohr.
Waren das die letzten Momente, die man spürte, wenn es zu Ende ging? Und wo um alles in der Welt kam die Melodie her? Eine Melodie mit einem seltsamen Text?
»Los, zieh dich endlich raus«, schoss es ihm durch den Kopf. Er mobilisierte alle Reserven, aber er hatte schon zu viel Kraft verbraucht. Fast gleichgültig ließ er sich treiben durch milchige Dunstschleier, die sich verdichteten und dann wieder auseinanderstoben. Und wieder verdichteten zu Schleiern, die wie ein Gewand aussahen. Jemand drehte sich in diesem Gewand und blieb plötzlich in Ruhestellung. Ein lächelndes, blasses Frauengesicht sah ihn an. Er lächelte zurück. Die Frau sah nicht älter aus als 25 Jahre.
»Komm«, sagte sie.
»Wohin?«
»Es ist nicht mehr weit«, sagte sie.
Sie winkte ihm mit der Hand. Er folgte ihr und konnte nicht einmal sagen, wie. Schwamm er oder ging er? Und er wusste auch nicht, wie lange er auf ihren Rücken gesehen hatte, während sie ihn führte, durch ein undurchsichtiges und fremdes Terrain.
»Wir sind da«,
sagte sie plötzlich. »Ich muss gehen.« Er blickte in ihre Augen. Sie waren von einem schönen, kräftigen Blau. »Wie? Kann ich Ihnen danken? Darf ich Sie zum Essen einladen? Wo wohnen Sie?« Die Frau zeigte auf das offene Meer. »Ich werde schon rauskriegen«, murmelte Philipp zu sich selber. Er spürte endlich festen Boden unter den Füßen. Er war wieder zurück. Und in einiger Entfernung stand Holger am Strand und bohrte in der Nase. Dann sah er zum Wasser hin und seine Kinnlade klappte nach unten. Die Frau winkte Philipp ein letztes Mal zu, ohne dass er es bemerkte. Sein Blick war starr auf Holger gerichtet. Jeden Schritt. Als Philipp den Sandstrand erreichte, sah er plötzlich glasklar. Holger war Avas höriges Hündchen und der Schlag auf den Hinterkopf war nicht aus einem Paralleluniversum gekommen. Es war deutlich, was die beiden planten. Sie wollten ihn nach Asien abschieben, damit sie sich ungestört in der Firma bereichern konnten. Und da Philipp sich weigerte, griff Holger zu einschneidenden Maßnahmen. Er hatte hier am Strand abgewartet, um nachzuprüfen, dass sein Kompagnon auch verschwunden blieb. Philipp ballte die Hände zu Fäusten. Es wurde Zeit, diese Holger endlich unter die Nase zu dreschen. Holger wich vor ihm zurück. Er war weiß wie eine Wand. »Wie hast du aus dem Meer gefunden?« »Ich hatte einen hilfreichen Kompass.« Holger schnappte nach Luft. »Du bist gerade aus dem Wasser gekommen, habe ich selber gesehen, und dabei sind deine Klamotten ja knochentrocken.« Philipp sah in sich hinunter. Tatsächlich, nur an seinen aufgerollten Hosenbeinen klebte ein Schaumsaum. »Irgendwas stimmt hier nicht«, kreischte Holger. »Und die Frau, die bei dir war, in dem komischen Kleid von vorgestern, die hat sich in nichts aufgelöst. Einfach so, plopp!« Die Dame ist nach Hause gegangen. Holger begann zu schreien. »Nix nach Hause! Hast du es neuerdings mit Gespenstern?« Philipp machte ein paar Schritte auf ihn zu. »Bist du jetzt durchgedreht?« Holger hob abwehrend die Hände. »Nee, du, komm mir nicht so!« Philipp wunderte sich, dass Holger mit einem Hopser kehrt machte und an den Strand entlang stolperte. Erst nach einer Weile fing er sich wieder. Dann begann er zu rennen, als sei der Teufel hinter ihm her. Vor Philipps Hotel stand kein Porsche mehr. Von seinem Zimmer aus rief er seinen Anwalt an, der ein alter Schulfreund war. Der erklärte sich gern bereit, in Philipps Firma, wie er es nannte, ordentlich aufzuräumen. Weder Ava noch Holger gingen an ihre Handys. So entschied sich Philipp dafür, einmal richtig Urlaub zu machen. Eine Kutschfahrt durch das Watt, ausgedehnte Strandspaziergänge und morgen früh als erstes eine Meeresalgen-Ganzkörperpackung. Den heutigen, aufreibenden Tag wollte er auf der Meeresblickterrasse ausklingen lassen. Merkwürdig war es schon. Er hätte schwören können, dass er unter Wasser um sein Leben gekämpft hatte, aber trotzdem waren seine Sachen trocken gewesen. Aber vielleicht konnte die Frau, die ihn aus dem Nebel geführt hatte, ihm bald alles erklären. Irgendwie war er in diesem Zustand nicht Herr seiner Sinne gewesen. Er hatte sich sogar Glockengeläut und eine seltsame Melodie eingebildet, bei der Aufregung kein Wunder. Philipp schleckte gerade an der Sahnehaube seines Pharisäers, als sich ein älterer Herr neben ihn setzte.
»Moin, moin, Leo Kowalski, wenn ich mich vorstellen darf. Rentner.«
»Angenehm, Philipp Griebenburg. Hier nur noch Urlauber.«
Kowalski lachte. »Na, ich bin hier aufgewachsen. Da kann ich Ihnen ja einiges über Land und Leute erzählen.«
»Gerne«, sagte Philipp.
Kowalski erzählte von seiner Jugend an der unergründlichen Nordsee, wie er seine Frau in Husum kennenlernte und von seinen Kindern in Berlin. Aber dann zeigte er auf das Meer.
»Da drüben ist es gewesen, im 14. Jahrhundert. Alle sind ertrunken.«
Kowalski begann leise zu summen.
»Trutz Blankans, heut bin ich über Rungholt gefahren.«
Philipp spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Die Melodie kam ihm verdammt bekannt vor. Konnte es wirklich wahr sein? War er für eine kurze Zeit in die Vergangenheit getaucht? Oder war die Vergangenheit in die Gegenwart gerutscht? Kowalski zündete sich eine Zigarre an. Sie blickten zusammen auf das Meer. Der Nebel hatte sich vollständig verzogen, so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Kowalski seufzte.
»Skeptiker behaupten, das mit Rungholt ist nur eine Sage, aber als Kind habe ich mal eine Geschichte erlebt, die war so gruselig, die glaubt einem kein Mensch.«
Philipp nippte an seinem Pharisäer. nickte und lächelte andächtig dazu.
Ja, und diese Geschichte endet hier natürlich nicht. Wer wissen will, wie sie zu Ende geht, der klickt auf den im Archiv von Crime Time angegebenen Link.
Thank you.